Das Vaterunser ist das am meisten gebrauchte biblische Gebet. Eigentlich sollten wir das verstehen, dass dieses Gebet eine Hilfe ist gegen den Missbrauch. Zum Beispiel die jüdischen Gebetssitten zur Zeit Jesu, die mussten zweimal täglich die Schema beten aus 20 Versen aus dem Alten Testament und 18 Bittengebet dreimal täglich. Und es gab feste Gebetszeiten und Anlässe. Und es wurde öffentlich, war öffentlich zu sehen, wenn die Leute zur Zeit beten wollten. Und manchmal gab es auch eine Sitte, die anderen sollten das auch verstehen, dass die Gläubigen auch öffentlich gebetet haben. Es gab auch viele vergebliche Gebete, wie zum Beispiel der Heiden, die ihre Gebetsmühlen hatten, oder zum Beispiel der heidnischen Juden, die tägliche Gebete bloß als Ritual ansahen, oder denken wir an Menschen, die den Rosenkranz aus irgendwelcher Sitte beten, ohne dass sie wirklich begreifen, was sie tun. Und Jesus hat gesagt, eigentlich sollten wir im Verborgenen beten. Das heißt nicht unbedingt in der Versammlung, aber es geht um die unnützen Worte, um das, was man so vor sich hin labert und nicht wirklich begreift, was wir wirklich tun. Und ich denke besonders an zwei Verse aus Matthäus 6, weil wir sollten auch uns da besonders betroffen fühlen. Er betete Jesus: und erlass uns unsere Schuld, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wir wollen einmal darüber nachdenken, über das ganze Gebet, was er da uns als Muster gegeben hat. Wir denken an das, was wir sagen, unser Vater im Himmel. Im Alten Testament gab es 11-mal den Begriff des Vaters, im Neuen Testament 155-mal. Das hat eine ganz bestimmte Bedeutung, die besagt, dass wir alle Wiedergeborenen die Kinder Gottes sein sollten. Und auch sollten wir, wenn wir beten, unser Vater, an die Bruderschaft der Gläubigen denken. Es ist der unser Vater, nicht nur mein Vater. Und der Vater im Himmel, das ist bestimmt nicht eine Wesen, irgendeine örtliche Vorstellung, sondern seine ganze Wesensart, die so heilig ist. wenn wir das beten, sollten wir wirklich denken, was wir damit sagen. Unser Verhältnis zu Gott, zu den Mitmenschen und auch zu uns selbst. Dann heißt es, dein Name werde geheiligt, heilig, abgesondert, anders als andere Namen. Er ist der absolute Mittelpunkt, nicht wir. Das oberste Anliegen sollten wir ihn ehren durch unsere Worte, durch unsere Taten, auch durch unsere Gedanken. Der Name ist für die Person selbst gedacht. Und dann heißt es, dein Reich komme. Das heißt, Gottes Herrschaft gegen die Herrschaft unserer Sitten, unserer Gedanken, unseres Fleisches. Und eigentlich ist diese Bitte auch erfüllt worden. Er sagte ihnen, Amen, ich sage euch, von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht erleiden, bis sie gesehen haben, dass das Reich Gottes in Macht gekommen ist. Oder an einer anderen Stelle, Kolosser 1, Gott hat uns aus der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Und das ist doch etwas ganz Wunderbares. Es ist wahr, aber es ist auch noch gleichzeitig eine Verheißung von der ewigen Vollendung dieses Reiches. Und das sollten wir beides sehen, das, was wir heute hier haben und das, was wir auf ihn im erwarten. Und dann heißt es, dein Wille geschehe. Das ist passiv und aktiv zu verstehen. Wir sollten uns bewusst verpflichtet fühlen zum Gehorsam. Und wenn einer nicht bereit ist, zum Gehorsam zu sein, er sollte das eigentlich nicht beten. Wenn wir das wirklich bedenken, wenn das geschehe, was da gebetet wird, wie im Himmel, also auf der Erde, was würde das für eine Veränderung uns bescheren? Aber wir sollten dabei nicht an andere denken. Es geht ja vor allem erst einmal um uns selbst, dass wir da auch seinen Willen heilig halten und ihm die Ehre geben. Und dann heißt es weiter, unser tägliches Brot gib uns heute. Das war die Tagelöhner-Situation. Sorgt euch nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für euch selbst sorgen. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Das heißt eigentlich das Brot für den kommenden Tag. Das, was wir heute empfangen für morgen. Und das bedeutet doch, so hat es auch Luther gesagt, alles, was wir wirklich brauchen, aber nicht unbedingt Luxus, sondern auch das, was wir wirklich nötig haben. Wir sollten auch Gott auch darum bitten, um anderes, was wir wirklich nötig haben. Aber das heißt auch nicht, dass wir auch alles fahren lassen und alles von ihm erwarten. Wir sollten auch darum bitten, dass wir unsere Aufgaben tätig erfüllen. Es ersetzt nicht unsere eigene Arbeit. Und dann heißt es, unser tägliches Brot. Das gibt auch den Gedanken an die anderen. Es geht nicht nur um uns selbst. Und dann geht es weiter, und das werden die wichtigsten Gedanken für uns heute noch sein. Vergib uns unsere Schuld. Ja, wir vergeben unseren Schuldigen. Das, was wir so nötig haben wie das tägliche Brot, ohne dass wir dem Vater bitten, ohne dass wir das verstehen, dass es darum auch geht um uns, dann ist das eigentlich nutzlos. Zu überlegen, welch große Schuld auf uns allen lastet. Die können wir niemals bezahlen, auch nicht zum kleinsten Teil. Deshalb heißt es, dass wir uns dafür an Gott wenden. Und wir sollten anderen so vergeben, wie wir auch vergeben haben oder vergeben versuchen. Und das heißt, noch einmal hat Jesus das ganz deutlich gemacht, damit wir das nie vergessen. Im Vers 14 heißt es, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Dafür brauchen wir seine Hilfe, dass wir, wenn wir an andere denken, dass wir das verstehen. Die Umstände, die zu einem anderen Leben führen, seine Herkunft, seine Persönlichkeit und auch unsere eigenen Mängel in der Beziehung zu ihm. Vielleicht sollte jeder von uns einmal ganz besonders an jemanden denken, der ihm nicht so sehr leicht fällt, zu vergeben. Wir sollten uns wirklich einfach mal dazu bringen, dass wir die Last dieses Menschen, der sich uns schon allerhand Schwierigkeiten verursacht hat, dass wir ihm von Herzen vergeben, dass wir verstehen, warum er so ist. Vielleicht, weil wir ganz anders denken als wir. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Wir denken an Menschen, die Schreckliches erlebt haben. Und das ist ja auch heute eine Zeit, in der manches Entsetzliche passiert. Und das alles sollen wir vergeben. Und dann führe uns nicht in Versuchung. Wir sollten das nicht so selbstsicher denken, dass wir so etwas nicht brauchen, weil Versuchung heißt ja manchmal Prüfung oder es könnte auch satanische Versuchungen sein. Und wir könnten uns darum dazu bringen, dass wir wirklich daran denken, dass wir von dem Bösen erlöst werden sollen und dass wir den Schutz Gottes wirklich nötig haben. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Das müssen wir wirklich begreifen. Und wir sollten die bewahrende Hand Gottes in Ewigkeit erkennen und preisen. Es ist so viel für uns getan worden, von dem wir keine Ahnung haben. Und das sollten wir bedenken. Als Jesus das Gebet so sagte, so sollt ihr beten, dann hat er das nicht als Muster gedacht, dass wir immer wieder beten sollen, sondern die Anliegen, die da herauskamen. In der Lukas-Fassung gibt es im griechischen Text 7 verschiedene andere Aussagen oder andere Unterschiede. Und wir wissen auch noch nicht von der Urgemeinde, dass sie das so gebetet haben. Er hat uns ja schon teilweise erfüllt. Er hat uns aus der Macht der Finsternis entrissen und versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Und dann sagt er, an jenem Tage werdet ihr nichts mehr fragen. Ich sage euch, was ihr vom Vater erbitten werdet, das wird er euch in meinem Namen geben. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und werdet ihr empfangen, damit eure Freude vollkommen ist. Das sollten wir immer wieder verstehen. Das Wichtigste, was wir da tun, mit Gott zu reden, dass er auf uns hört, dass seine Allmacht uns bewahrt und segnet. Und es ist gerade gegen die Gefahr der Entleerung, dass wir so etwas einfach herreden. Ja, wie wir beten sollen. In dieser Sache hier wird es eine gewisse Kürze. Nur eine Minute. Manchmal sind die öffentlichen Gebete oder irgendwelche anderen Gebete, die wir hören, sehr wortreich und können da auch ein bisschen darauf achten. Und dann sollten wir nicht unsere eigentlichen Dinge, unser allein, dass wir uns darauf einstellen, nicht nur in unseren eigenen Bedarf. Viele andere haben viel mehr Not und viel mehr Schwierigkeiten. Das muss uns doch allen bewegen. Und dann gibt es auch eine bestimmte Reihenfolge über das Beten. Zuerst Gott und dann erst wir. Und wir sollten das auch so einfach machen, wie der Herr das uns gesagt hat. Für Jünger, die sehr einfach beten, aber doch sich sehr sehr bewusst sind, was sie für etwas, was sie dafür tun. Ich denke über dieses Gebet nach seit über 60 Jahren. Und ich bin immer bestimmt noch ein Anfänger. Ich muss das immer wieder begreifen, was ich da tun soll und tun darf, dass Gott uns hören will. Wir sollten diesen Text immer mal wieder nachschlagen und betrachten und dann auch manchmal beten, auch mit diesen Worten, aber mit Verstand, mit dem rechten Verständnis, mit der rechten Einsicht. Und so hat Jesus dann auch etwas noch gesagt. Das ist für uns auch ein sehr großer Trost. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um ein Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? Wenn ihr schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Das ist wirklich wahr.